Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und für diese Episode habe ich mich mit dem Künstler Mirko Reisser unterhalten. Ja Leute, es war Royal Team Studio, denn mit Mirko kam eine der größten deutschen Graffiti-Legenden zu mir. Die meisten kennen ihn vermutlich auch besser unter dem Namen Dime, obwohl er schon eben auch seit vielen Jahren unter seinem echten Namen arbeitet und international ausstellt. Und Mirko ist ein so bescheidener Mensch, vermutlich hasst er die Begriffe Legende und Royalty, aber wie soll man jemanden beschreiben, der die deutsche Graffiti-Szene derart nachhaltig beeinflusst hat wie Dime und das schon seit den 80er Jahren? Dime hat vor 30 Jahren seinen ganz eigenen 3D-Style entwickelt, der ihn weltberühmt gemacht hat und den er bis heute kontinuierlich weiterentwickelt. Wir sprechen über die Anfänge der Graffiti-Szene in Hamburg, sein künstlerisches Werk draußen und im Studio, für die Straße und für Galerien und Institutionen und eben die Entwicklung dieses ganz besonderen Styles und natürlich die massive Arbeit, die in der ständigen Wiederholung des eigenen Namens steckt. Ach naja, aber eigentlich muss ich ja gar nicht viel zu ihm sagen. Ich bin auf alle Fälle sehr stolz auf diese Folge, auf dieses wirklich tolle Gespräch mit einem Ausnahmekünstler, der auch mich gefühlt schon ewig begleitet und beeindruckt, lange schon, bevor ich ihn kennengelernt habe. Und auch wenn Urban Art oder Urban Contemporary oder New Urban Contemporary oder wie auch immer man es nun nennen mag, heutzutage größer zu sein scheint als je zuvor, so war die Zeit Anfang der 90er doch vermutlich die, die am stärksten zur Wahrnehmung und Entwicklung des Graffiti in Deutschland beigetragen hat und ohne die der heutige Hype nicht möglich wäre. So, und nun wie immer zum Ende des Intros meine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich immer sehr über Feedback. Als Mail an hello@heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei @heliumcowboy auf Instagram. Genau, das Helium Cowboy Profil auf Instagram ist der wichtigste Social Media Kanal von mir. Wer die letzte englische Folge mit Morten Andersen gehört hat, der weiß ja schon, dass ich meine Social Media Aktivitäten mehr und mehr auf diesen einen Instagram Account konzentrieren will, weil mich dieses ständige Posten auf den zahlreichen Profilen bei Helium Talk und Alex Diamond und Helium Cowboy und auf Twitter und Instagram und Facebook einfach zu viel Zeit kostet und mich abhält von den Dingen, die mir wirklich wichtig sind. Aber keine Sorge, beim Helium Cowboy auf Instagram findet ihr natürlich auch alles, was mich bewegt. Die Künstler und die Ausstellung der Galerie, alles zum Helium Talk Podcast, meinem Traktor und dem Landleben, Neues aus dem Studio und meine eigene Arbeit als Alex Diamond. Auch wenn das Alex Diamond Profil auf Instagram als Künstlerportfolio bestehen bleiben wird, klar. So, noch was? Ja, tut bitte, was der Michael Hein sagt.
Und vergesst die scheiß Bewertung auf iTunes nicht.
Denn die sind wirklich wichtig. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören meiner Unterhaltung mit Mirko Reisser. Zur Vorbereitung mal deinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen und ich glaube, das ist der längste und umfangreichste Wikipedia-Eintrag, den ich in Deutschland in der Kunst jemals gesehen habe. Also fast so dick wie ein Buch.
Nicht schlecht.
Aber reicht ja auch schon eine Weile zurück, ne? Also,
ich glaube auch, ja.
Mhm. Also, mhm. 30 Jahre gibt es deine Kunst als?
Seit 30 Jahren sprühe ich.
Seit 30 Jahren sprühe ich, das ist einfacher. Das stimmt, besser formuliert auch.
Ja.
Du hast auch nicht immer angefangen als Dime. Du hattest ursprünglich mal einen anderen Namen.
Kazar.
Wie bist du darauf gekommen? Da warst du ja noch jung, ne?
Ja, es ist ein französischer Comiczeichner.
Ah, das ist schön.
Und das ist natürlich dann auch ziemlich albern, wenn man sich dann nach jemandem anderen benennt.
Okay, aber wie alt warst du?
Ich habe mit 17 Jahren angefangen zu sprühen. Dann habe ich mich tatsächlich erstmal so genannt und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das natürlich nicht geht, dass man sich nach jemand anderem benennt. Und vor allen Dingen habe ich ganz schnell gemerkt, dass mir die Buchstaben überhaupt nicht liegen. C-A-Z-A ist halt auch echt schwierig. Ja. Und so ist ja dann Dime auch entstanden. Viele fragen mich ja immer, hat das was mit dem Schokoriegel zu tun? Natürlich nicht, weil den kannte ich damals gar nicht. Nee. Weiß gar nicht, ob es den schon gab. Und es sind halt einfach meine Lieblingsbuchstaben. Weil wenn du 30 Jahre lang oder jetzt sind es irgendwie 28 Jahre lang einen Namen schreibst, immer wieder und immer wieder diese Buchstaben, dann brauchst du natürlich Buchstaben, die dir liegen und die du gut stylen kannst, wo du einen guten Schriftzug, einen guten Style mit erarbeiten kannst. Und es gibt ja Leute, auch im Graffiti-Bereich, die haben die verrücktesten Namen mit den verrücktesten Buchstaben, wo ich immer denke, so, wie kann man sich nur so nennen? Das kann doch nicht funktionieren. Und die kriegen es auch hin. Klar. Ich würde es halt nicht hinkriegen. Und für mich, also wenn man sich diese einzelnen Buchstaben mal anguckt, das I als so ein ganz kippeliger Buchstabe, aber zwischen so zwei sehr standhaften Buchstaben wie A und M. M ist ja eigentlich so mit der standhafteste Buchstabe. Und ein D, was immer so nach vorne zu kippen neigt, wäre am Ende, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil es so wegzurollen droht, aber am Anfang sehr gut, gestützt von dem A. Und das A lässt auch dem D genug Raum. Mhm. Also wenn man diese Kombination von diesen Buchstaben anguckt, dann passt das, finde ich, hervorragend.
Das versuche ich mir gerade vorzustellen, wie der Prozess damals war, dass du versucht hast, deinen Namen zu finden. Wenn du sagst, deine Lieblingsbuchstaben, ich wüsste jetzt gar nicht, was meine Lieblingsbuchstaben sind.
Man zeigt, das ist ja im Grunde ein normaler Prozess als Graffiti-Sprüher. Man braucht ja einen Namen und man fängt ja auch in der Illegalität an. Und da hat man natürlich ja auch noch Namen und oft ja auch mehrere. Also es ist ja nicht so, dass ich mit Kaza angefangen habe. Also natürlich gab es da ja auch schon dann so die illegalen Namen vorher. Und man zeichnet los und versucht immer mal wieder verschiedene Buchstaben. Es gibt ja auch Sprüher, die sind so ABC-Styler, nennt man die. Also die können das ganze Alphabet durchzeichnen. Okay. Das habe ich nie gemacht. Ich habe noch nie ein ganzes Alphabet gezeichnet. Ich habe mich da tatsächlich immer so sehr auf einen Namen, auf meinen Namen konzentriert und auf meine Buchstaben, weil ich dann ja auch spätestens nach so vielen Jahren die Bilder ganz klar als Selbstporträts ja sehe. Mhm. Also mein Schriftzug ist im Grunde ein Selbstporträt. Und dadurch geht es mir nicht darum, irgendwas zu schreiben. Geht mir nicht darum, im Grunde zu schreiben, sondern eigentlich ein Bild zu malen, was aus Buchstaben besteht. Und das spiegelt mich.
Weißt du denn, wie viele Selbstporträts du schon gemacht hast in der Zeit?
Nee, also.
Also ich meine jetzt nicht alles, was im Skizzenbuch drin ist, sondern so an Wänden
an oder sowas. Wänden, ja, also ich meine, ich habe natürlich eine Datenbank, wo ich das alles schön katalogisiere. Das ist ja schon meine Art und da sind schon ein paar tausend Einträge drin, ja. Aber da sind schon auch dann natürlich die Leinwandarbeiten dabei, die großen Wände, da sind auch die Editionen dabei und auch Zeichnungen, die aufwendiger sind. Also jetzt keine Scribbles oder so, nicht so ein Zeichenbuch, aber so aufwendige Zeichnungen, Radierungen. Ich habe ja damals auch Kupferdruckradierungen
gesehen,
gemacht.
Ja.
Genau, also das ist dann natürlich dann.
Machst du sowas heute noch?
Nee, man braucht da natürlich eine richtige Werkstatt für. Das habe ich mir jetzt nie eingerichtet. Ich fand das toll, im Rahmen des Studiums in Luzern in der Schweiz, das alles mal auszuprobieren. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gebracht. Also gerade Kupferdruck, weil es einfach halt so eine alte, klassische Technik ist.
Kann ich verstehen.
Und du es dann ja inhaltlich mit sowas frischem Neuen sozusagen belebst. Das war toll, aber es hat dann die Begeisterung hat nicht dafür gereicht, zu sagen, jetzt schaffe ich mir hier eine Druckpresse an und baue mir da eine Druckwerkstatt auf. Das hätte ich mir auch im Siebdruck manchmal gewünscht. Ist ja auch toll. Also ist ja eigentlich immer so, gerade in diesen ganzen Produktionsprozessen. In dem Moment, wo du sowas selber im Atelier hast, kannst du natürlich ganz anders arbeiten, viel freier, als wenn du immer weißt, ich muss jetzt etwas planen, da hole ich mir einen Kostenvoranschlag, weiß, das kostet jetzt 2000 Euro in der Produktion, gehe irgendwie zu einer Firma, die machen das. Das kriegt natürlich dann irgendwie was sehr Geplantes. Aber du kannst dir natürlich nicht für alles, was du gerne mal irgendwie produzierst, dann das alles selber ans Atelier stellen.
Ja. Wenn du jetzt schon, also meinen Podcast hören ja jetzt nicht nur Leute, die sich mit Graffiti auskennen, da muss man vielleicht bei dem einen oder anderen auch, kann man auch noch durchaus nochmal eine Erläuterung zu geben. Es gibt ja unterschiedliche Stilrichtungen auch im Graffiti. Du hast jetzt zu den Leuten, die halt ihren Namen schreiben. Also du,
Style Writer.
War das für dich von Anfang an klar, dass du so arbeiten wirst? Oder hast du auch irgendwann mal mit Figuren angefangen? Oder?
Genau, es war im Grunde überhaupt nicht klar. Denn ich komme, also gezeichnet habe ich schon natürlich irgendwie mein Leben lang als Kind, habe ich schon wie wild gezeichnet. Das ist ja bei vielen so, dass man natürlich irgendwie eine Begeisterung dafür hat. Und ich habe früher sehr viel fotorealistisch eigentlich gezeichnet. Bleistift, schwarz-weiß, viel abgezeichnet, ja, so das Fotorealistische, also Dalí zum Beispiel fand ich großartig, so als Jugendlicher oder als Kind. Und dann habe ich aber tatsächlich jahrelang eigentlich nichts mehr gemacht. Also ich glaube, meine Eltern haben das mal erzählt, mit 11 oder so aufgehört zu zeichnen. Jahrelang nichts gemacht und wollte Paläontologe werden, Fossilienkundler.
Auch nicht schlecht.
Das war für mich völlig klar. die wissenschaftliche Laufbahn. Und dann habe ich 86 Run-DMC Raising Hell das erste Mal gehört. Beim Nachbarn, der hatte irgendwie die Scheibe gekauft und der fand sie ziemlich blöd und hat sie mir sogar noch in die Hand gedrückt und gesagt, die habe ich mir gerade gekauft, finde ich total bescheuert. Mhm. Hör doch mal rein. Und ich war total geflasht. Und dann hat es noch ein paar Jahre bis 89 gebraucht, bis ich die Sprühdose in die Hand genommen habe. Aber da kam sozusagen das alles wieder plötzlich zurück. Also jahrelang eigentlich nichts mehr gemacht. Und plötzlich habe ich erkannt, das ist ja eigentlich so das Malen, das Zeichnen, der kreative Ausdruck, das ist eigentlich genau das.
Das hat ja ganz viel dann auch mit so einem Lebensgefühl zu tun, wenn es um Musik geht, ja, die das beeinflusst. Ne?
Klar,
diese ganze Kultur, die ja, also das fing ja dann in Deutschland auch gerade erst an, so ein bisschen rüberzukommen. Das hat sicherlich damals auch noch ein bisschen länger gedauert, bis die Leute das aufgegriffen haben. War die Szene wahrscheinlich auch noch relativ überschaubar am Anfang.
War sie. Ich war allerdings zuerst gar nicht Teil dieser Szene, weil wir haben, also ich bin auf der Geschwister-Scholl-Gesamtschule im Ossoffer Born zur Schule gegangen und wir haben da tatsächlich mit zwei anderen, also im Grunde mit Björn Beton von Fettes Brot und seinem kleinen Bruder, zu dritt haben wir eigentlich alleine angefangen, ohne dass wir überhaupt irgendwelche anderen Hip-Hopper oder Sprüher oder so kannten. Und das hat tatsächlich erst eine Zeit gebraucht, da auch den Kontakt zur Hamburger Szene zu erlangen. Ich weiß noch genau, wie ich damals, weil ich natürlich jahrelang dann Hip-Hop-Platten gesammelt habe, immer zu WOM unten im Keller vom Alsterhaus am Jungfernstieg gefahren bin. Und der Jungfernstieg-Corner unten am Alster-Dampfer-Anleger war ja so der Treffpunkt der jungen, nicht nur Hip-Hop-Szene, Skate-Szene. Alle Jugendlichen damals hingen da sozusagen an dem Corner ab. Und ich erinnere noch gut, wie ich dann immer zu WOM gelaufen bin und gesehen habe, so, da geht was ab, da ist richtig was los. Aber es war einfach noch für mich zu früh, sich dazu zu gesellen und zu sagen, so, hey, ich möchte hier Teil dieser Szene sein, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Weil ich bin der Meinung, die Szenen haben sich da eigentlich erst gebildet. Mhm. So, und das ist natürlich spannend gewesen. Aber mein oder unser Werdegang war da eben so ein bisschen erstmal so am Stadtrand. Ossoffer Born ist ja auch so ein bisschen abgelegen, kleine Insel. Und da haben wir erstmal so für uns geübt und losgelegt und wie gesagt, aber 89 Sprühdosen in die Hand genommen und dann eigentlich auch nie wieder aus der Hand gelegt.
Da ist das ja auch dann tatsächlich erstmal, also waren die Städte ja auch noch ein bisschen cleaner, also nicht unbedingt cleaner in dem Sinne, dass da kein Schmutz war, sondern da gab es noch Wände. Die Bundes waren da erstmal noch mehr aufgefallen. Also ich bin ja nur ein paar Jahre älter als du und bin ja in dieser Zeit auch aufgewachsen, groß geworden, als diese Kultur auch in Köln gerade anfing und losging. Und da gab es immer so ein paar Leute, die mehr und mehr aufgefallen sind, wo ich mich damals schon immer gefragt habe, weil wir waren ja in der Szene unterwegs, wir kannten die ja alle, wieso keiner weiß, wer das ist.
Ja.
Also wie man sich da, warte mal, wer das nochmal, Kingpin war damals in Köln.
King
der ist auf meine Schule gegangen.
Hat in Hamburg in meiner Straße mal gewohnt.
Ja, der war in meiner Schule eine Klasse über mir. Oder zwei. Ja, der war mein Bruder in der Schule, der hat Abitur gemacht.
Ja, Kingpin, der einzige Deutsche, der im Spray-Can Art drin ist.
Okay.
Also absolut erste Generation sozusagen.
Ja, genau. Das war ein faszinierender Kerl. Und da hat sich das alles erst so ein bisschen rausgebildet. Da war das aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwieriger, an Materialien zu kommen. Da konnte man nicht irgendwie Mail-Order ins Internet gehen und sich alle möglichen Farben aussuchen. Wann hast du angefangen, auch mit Autolack? Oder?
Natürlich, ja. Gab nichts anderes, klar. Also beziehungsweise der Hobby-Dekolack Trendy zum Beispiel, schon mit Parfüm, gab es damals auch schon. Also natürlich, oder Sanitärspray von Duplicolor. Also es gab natürlich schon verschiedene Marken und da musste man natürlich tatsächlich einfach alles mal ausprobieren. Und beim Dosenklauen war man ja auch nicht so wählerisch. Also da hat man genommen, was man in die Taschen gekriegt hat. Ja. Und und dann ging es eher darum, was braucht man für Sprühköpfe. Da gab es ja dann auch so die verrücktesten Tricks mit Nadeln von Spritzen, die vorne Feuerzeug heiß machen und dann auf die Sprühköpfe drauf kleben sozusagen. Und dann hat man durch die Kanüle gesprüht, bis sie dann nach Viertelstunde verstopft waren. Und dann konnte man sie wieder Nitro einlegen. Und das ist natürlich auch nicht mehr sauber geworden. Also das war alles ein ziemliches Gehassel. Aber das ist natürlich toll, wenn man das alles sich erarbeitet und da irgendwie auch sich durchkämpft und tatsächlich immer auf der einen Seite so einen Traum hat, besser zu werden oder dass diese Szene auch irgendwie größer wird und erfolgreich wird und so. Also natürlich hat man so einen Traum. So, das ist auch eine, das hat auch die Motivation gefördert. Und dann aber ja auch irgendwie immer wieder auch gedacht, das ist doch totaler Quatsch, dass das mal irgendwie groß werden kann oder Erfolg, oder dass man damit irgendwie mal seinen Lebensunterhalt bestreiten kann oder so.
War das schon so ein Gedanke, dass du sagst, das möchte ich mein Leben lang machen und irgendwie muss ich damit Geld verdienen? Oder?
Naja, bei mir
ist Was hast du, Paul, du hast ja dann noch Kunst studiert. Hast du irgendwie gearbeitet irgendwo, um das Geld zu verdienen? Oder
also ich habe ja tatsächlich da ein bisschen vielleicht speziellen Lebenslauf auch gehabt. Ich glaube, ich habe nicht so viele, dass ich eben relativ spät erst angefangen habe zu sprühen. Also ich war 17. Wir sind sehr schnell erwischt worden, was dazu geführt hat, dass man sozusagen aus der Illegalität dann ja auch mit relativ geringer Geldstrafe, 3.000 Mark damals als 17-Jähriger,
ist schon eine Stange
Geld, aber es gab damals Leute, die haben 100.000 Mark Strafe gehabt, was natürlich absurde Schadensersatzforderungen waren und so. Aber also wir sind da sozusagen glimpflich davon gekommen, was dazu geführt hat, dass wir relativ schnell eigentlich sozusagen in die Legalität übertreten konnten und haben dann eben bei uns an der Schule dann die ersten Sachen gemacht und so. Und ich habe tatsächlich da ziemlich Gas gegeben und war ja dann auch schon in der Oberstufe und habe innerhalb von 2 Jahren das volle Programm, Aufträge, Leinwände, Ausstellungen, also auch dann schon ganz früh erste Ausstellung hier bei Cosmix IQ, die erste Graffiti- und Comic-Galerie, soweit ich weiß, in Deutschland. 1991 schon beim Wettbewerb vom Altona Museum mitgemacht, die erste Museum in Deutschland, was deutsches Graffiti ausgestellt hat. Das ging alles ratzfatz. Und als ich mit 19 dann fertig war mit dem Abitur, habe ich tatsächlich schon so viel Geld damit verdient, dass ich meine Eltern schon, dass ich da schon sozusagen schon die ein bisschen unterstützen konnte. Ich dann noch bei ihnen gewohnt habe, aber ich tatsächlich sozusagen auf eigenen Beinen schon stand. Und das heißt, ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht. Ich habe immer nur vom Sprühen gelebt. Und habe dann später erst noch Freie Kunst in Luzern studiert. Gar nicht, weil ich jetzt sozusagen die Ausbildung haben wollte. Ich habe es auch nicht zu Ende studiert. Sondern weil ich an so einen Punkt gekommen bin, dann 96 war das, wo ich so dermaßen überzeugt von Graffiti war und ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist richtig, was ich da mache. Aber natürlich dann schon der Gedanke aufgekommen war, wie kann ich mir denn so sicher sein, wenn es das Einzige ist, was ich jemals gemacht habe. Ja. So gut, Kunstleistungskurs in der Schule hatte ich natürlich auch und da hatte ich auch immer meine Eins.
Also gut, aber der hat sich auch nicht vorbereitet auf das Leben als Künstler. Also ich meine, den kenne ich auch, das haben wir auch damals gemacht. Das war, war ganz angenehm, sowas im Abitur zu haben.
Absolut, das hat den Schnitt nochmal ein bisschen nach oben gerissen, auf jeden Fall. Aber also es war eher so ein Punkt, das Ganze nochmal sozusagen zu überprüfen. Und genau mit dieser Motivation bin ich dann auch in die Schweiz gegangen. Also ich habe die Kunstschule durch meinen Freund Pius Portmann kennengelernt. Mate hat er gesprüht, der da schon ein Jahr vorher angefangen hat. Mhm. Und durch ihn bin ich da hingekommen. Und es war auch vor allen Dingen, da die Schule kennenzulernen und zu denken, ja, wenn ich studieren will, dann hier. Also es ist einfach eine tolle Schule, unglaublich klein, trotzdem alle Möglichkeiten. Und dann konnte man einfach alles mal ausprobieren. Und nach 2 Jahren war es dann leider so, dass ich komplett pleite war. Luzern ist natürlich ein unglaublich teures Pflaster. Ich hatte mir, als Ausländer musste man für Studium zahlen. Und ich hatte mir nur 2 Jahre zusammengespart im Vorfeld und hatte gedacht, dass ich dann in den 2 Jahren mir das dritte Jahr noch erarbeiten konnte. Aber das war völlig illusorisch.
Okay. Und dann hast du abgebrochen oder so?
Dann musste ich abbrechen. Ja. Dann bin ich auch wieder zurück. Und es war aber tatsächlich auch so vom Gefühl her auch okay. Also das war dann auch die Zeit, wo es dann mit dem Computer losging. Hab dann schon Webseitenbau und Grafik und Bildbearbeitung. Und das war dann plötzlich auch ein großes Thema.
Ja.
War ja auch sehr früh schon im Internet mit eigener Webseite und so. Und dann hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, auch was wenn ich jetzt hier zu Hause am Rechner die ganze Zeit sitze, wozu zahle ich denn jetzt hier die Studiengebühren? Wenn ich ständig nach Hamburg fahren muss, um hier Aufträge zu malen. Ich hatte natürlich auch keine Arbeitsgenehmigung für die Schweiz. Also es ist dann auch Klassiker. Ne? So als Ausländer musst du fürs Studium sehr viel Geld zahlen. 10.000 pro Jahr. Und darfst aber nicht in der Schweiz arbeiten. Also es ist dann halt nur
für Reiche. Warum nochmal die Schweiz? Was der Grund, warum du dahin wolltest?
Einfach, weil ich das Studium da kennengelernt habe. Okay. Also das ist die Schule hat mir einfach gut gefallen. Okay. Ich war so ein bisschen
vielleicht auch mal rauskommen, ne?
Ja, genau, ja, genau, richtig. Also es war tatsächlich auch eine Phase, wo ich sehr viel hier auch so Party gemacht habe, unterwegs war, Reeperbahn rauf und runter, von Donnerstag bis Sonntag. Und ich glaube auch, das war sehr gut, einfach mal zu sagen, ich gehe hier mal weg. Ich habe da meine 2, 3, 4 Freunde, sehr gute Freunde in der Schweiz gehabt. Und das reicht mir auch erstmal, so, und mich voll auf die Arbeit zu konzentrieren. Ich habe sehr, sehr viel gemacht in der Zeit, echt tierisch Output gehabt. Und natürlich viel auf Leinwand, Zeichnungen gemacht, mich da weiterentwickelt, eben die ganzen Techniken, Skulptur. Es war ja auch damals alles neu, ne? Graffiti als Skulptur, als Bild gegossene Betonskulptur, gehauen in Holz, die Radierung und so, also klassische Drucktechnik eben. Das alles mal zu testen und zu gucken, führt es einen woanders hin? Auch inhaltlich, also ich bin mit Pius oben auf die Gütsch, auf den Hausberg von Luzern, mit Staffelei im Stil von Van Gogh da irgendwie auf die Wiese gestellt mit Sprühdosen, und haben das Alpenpanorama da abgesprüht. So, und das ist natürlich dann einfach mal
ganz andere Auseinandersetzung.
Inhaltlich das Ganze mal umdrehen. Mhm. Fischaugenserien habe ich gesprüht und so, also wo es einfach darum geht, man sprüht etwas inhaltlich völlig von Graffiti losgelöst, aber mit der Sprühdose. Und dann andersrum, klassisch Graffiti-Styles in eben Kupferdruckradierungen, in Öl, in Acryl, mit Pinsel oder eben gegossen, gehauen, wie auch immer. Also das Ganze mal umzudrehen und zu überprüfen, was macht man da eigentlich? Hat gut funktioniert. So, aber nach 2 Jahren war es dann auch okay.
Aber das war ja dann auch sogar noch eine Zeit, in der das alles noch relativ neu war und dass er als Kunstform auch so gerade am Rande der Akzeptanz eigentlich eher so kratzte, ne? Also es war ja nicht so, dass die Leute gleich gesagt haben, oh, guck mal, da sind Leute auf der Straße, die sprühen was, das ist jetzt Teil der Kunst. Also das hat sich ja bis, war keine Ahnung, fast 2004, 2005 hingezogen, dass es überhaupt mal so eine Akzeptanz gab, dass so, ja, keine etabliertere Kunstmagazine darüber geschrieben haben. Und so, ne? Also das heißt, das ist ja dann auch eine sehr, das war dann schon, sag ich mal, sehr, sehr fortschrittlich und progressiv an der Kunsthochschule überhaupt das Thema mit einzubringen. Das wurde da aber akzeptiert, oder?
Nee. Also das war tatsächlich so, dass wir sehr viel Glück hatten mit dem Direktor, der ein Deutscher war, dem es sehr gut gefallen hat. Also ich war ja keiner, der von der Schule kam und jetzt als 18-, 19-Jähriger studieren wollte, sondern ich habe ja schon davon gelebt. Und dem hat das, und Pius auch, und dem hat das sehr gut gefallen, dass da junge Künstler sozusagen an die Schule wollen, die auch wissen, wie man sich vermarkten muss im Grunde und auch sozusagen so ein bisschen das Know-how haben, davon leben zu können. Das wird ja an den Schulen viel zu wenig vermittelt. Du hast da zwar eine künstlerische Ausbildung und hast natürlich Kunstgeschichte und, aber wie vermarktest du dich denn später? Ne? So, du bist dann im Grunde abhängig von den Galeristen und wenn du gar eine Galerie findest, dann war es das. Ne? So, also da werden ja ständig Arbeitslose produziert sozusagen. Klar. Und das hat ihm gut gefallen, dass wir da mit einem gewissen, ja, weiß ich auch nicht, mit breiter Brust sozusagen ihm das da auch so verkaufen konnten. Und dann bin ich da auch ohne Vorkurs angenommen worden. Also dann gibt es sozusagen entweder machst du Vorkurs oder die Begabtenprüfung, um ein Jahr Vorkurs eben zu überspringen. Ja. Das hat alles hervorragend geklappt. Aber die Professoren selber dann später, die waren sehr skeptisch. Die anderen Kommilitonen waren vor allen Dingen auch sehr skeptisch. Das fand ich eigentlich, die waren am skeptischsten. Das fand ich ganz interessant. Also da gab es schon starke Auseinandersetzungen auch. Und das hat mir gut gefallen, weil das eigentlich das erste Mal war, dass man auch so ein bisschen Rede und Antwort stehen musste für seine Arbeit. Denn auf der einen Seite, wenn du als Graffiti-Künstler groß wirst und draußen im öffentlichen Raum viel arbeitest, auch viel legal arbeitest, bist du es ja gewohnt, direkt den Kontakt mit dem Publikum zu haben. Und das ja im Positiven wie im Negativen. Du wirst ja angepöbelt und beschimpft, ne? So, Schmiererei, was ist das denn hier für eine Scheiße? Du erlebst aber auch die tollsten Sachen, dass die Leute natürlich das super toll finden, dass du Aufträge vielleicht dadurch kriegst oder auch mal eine Oma, die vorbeikommt und dir 10 Mark in die Hand drückt und sagt, hier damit du irgendwie hier dir weiter deine Sprühdosen leisten kannst. Ne? Ja, also wirklich die verrücktesten Sachen. Oder die hupenden Autos, wo man immer nicht weiß, finde ich das jetzt gut oder finde ich das schlecht. Ne? Ja. So, also das ist schon toll, das habe ich immer gemocht auf der Straße. Aber du kommst ja nicht wirklich in eine Diskussion rein mit den Leuten. Also das ist, weil dafür dann vielleicht auch das Interesse zu wenig da ist oder es natürlich auch so der normale Mensch auf der Straße ja ist, der sozusagen dir Feedback gibt, aber ja kein kunstinteressiertes Publikum, so in Anführungsstrichen.
Du musst ja auch fertig werden mit der Arbeit, du kannst ja nicht ganz da quatschen.
Und das sowieso und ich bin eben auch jemand, der immer eine Gasmaske getragen hat und in dem Moment, wo du eine Maske auf hast, bringen die Leute vielleicht mal einen Spruch, gehen dann aber weiter. Also es entstehen tatsächlich wenig Gespräche, was ich tatsächlich aber auch gut finde, weil ich dann auch gerne sehr konzentriert bei der Arbeit bin. So, aber in dem Moment, wo du, klar, im Studium hast du ganz andere Diskussionen wieder und Auseinandersetzungen mit den Professoren, mit den anderen Studenten. Das hat mir gut gefallen, um eben auch da tatsächlich auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, das ist aber richtig, was ich hier mache. Und dann später den Schritt, ich meine, den hatte ich teilweise ja auch in der Zeit und auch vorher ja schon in die Kunst, in Institutionen, ins Museum, in die Galerie, wie auch immer. Da hast du natürlich dann auch wieder ein ganz anderes Publikum, wo ja Leute hinkommen, die ja dann gezielt Kunst sehen wollen und ja gar keine, also da wird ja gar nicht diskutiert, ist das jetzt hier Kunst oder nicht? Sondern natürlich ist das Kunst, weil es ist ja an einem Kunstort ausgestellt. Also das ist ja auch ganz interessant. Auf der Straße geht es ja eher darum. Ne? Ist das jetzt hier Kunst oder Schmiererei oder Werbung oder Deko?
Vandalismus,
klar. Mhm. In dem Moment, wo du in der Galerie das Gleiche theoretisch präsentierst, so geht es ja nicht mehr darum, sondern dann nur noch irgendwie inhaltlich oder ästhetisch gesehen. Also das ist natürlich ganz spannend. Und für mich war das dann ja auch der logische Schritt, die Eroberung des Stadtraums als erstes und dann der zweite Schritt Eroberung der Innenräume, die aber trotzdem öffentliche Räume für mich sind. Also eher sozusagen die Museen und vielleicht Kunstvereine. Galerie ist für mich kein öffentlicher Raum. Finde ich auch schwierig. Weil natürlich eine Galerie in erster Linie ja ein Verkaufsort ist. Und kein öffentlicher Ort in dem Sinne, wie es jetzt ein Museum eigentlich ist. Gut, gibt natürlich auch Privatmuseen und so, aber das war dann so für mich das Spannende, diese Orte dann auch so als nächstes sozusagen zu entdecken und zu erobern.
War das schwierig, da reinzukommen? Wie ist das bei dir entstanden?
Naja, es lief ja im Grunde schon immer so Step für Step auch parallel und wie gesagt, ich habe 90 meine erste Galerieausstellung, 89 angefangen zu sprühen, 90 meine erste Galerieausstellung gehabt. Also das ist natürlich alles extrem schnell und früh gewesen. Und habe dann ja auch eine Menge gemacht. Aber es ist eben auch, wie gesagt, Galerie ist speziell und schwierig. Und es ist natürlich ein eher kleiner Ort. Es ist ein Ort, der finanziell funktionieren muss. Und dann haben wir, oder andersrum, als ich dann in der Schweiz studiert habe, habe ich ja das erste Mal überhaupt indoor sprühen können. Ich habe ja vorher kein Atelier gehabt. Also ich habe meine Leinwände alle auf der Straße mal gesprüht. Ne? Ich bin irgendwo an die Schule gefahren, irgendwo an die Hall of Fame, an eine legale Wandfläche, habe da meine Leinwände ausgepackt, Leinwände gesprüht. Wenn es angefangen hat zu regnen, musste alles wieder einpacken und wieder nach Hause fahren. Und in der Schweiz habe ich kennengelernt, wie angenehm es ist, in einem Raum zu sprühen, wo man Licht hat, wo man auch nachts sprühen kann, wo man auch sprühen kann, wenn es regnet. Als ich dann 98 wieder zurück nach Hamburg kam, war für mich klar, ich brauche ein Atelier. Das ist in die Richtung, in die ich mich entwickeln will, ist einfach ein Atelier wichtig. Und habe dann ja Gott sei Dank auch Mitstreiter gefunden, also Heiko Zahlmann und Gerrit Peters, waren auch genau an dem Punkt und haben im Grunde auch ein Atelier gesucht. Und dann haben wir zu dritt erstmal, Storehead kam dann später dazu, Christoph Hessler, haben wir dann zu viert ja Getting Up gegründet und unser Atelier an der Elbbrücke dann ja eröffnet, wo wir ja auch jetzt nach 20 Jahren immer noch sind. Und das war dann sozusagen der Punkt, wo man das Gefühl hatte, wir machen jetzt hier zwar ständig Ausstellungen. Wir haben viele Ausstellungen in der Zeit gehabt, auch weltweit im Grunde. Aber die Ausstellungen sind nicht eigentlich in dem Sinne, wie man Graffiti präsentieren sollte und wie wir eigentlich uns ausstellen wollen würden. Und daher kam dann im Grunde das starke Bedürfnis, selber Ausstellungen zu organisieren.
Das heißt, die Galerien sind damals, um nochmal reinzugehen, die sind damals gekommen und gesagt, ich finde deine Bilder toll, mach mir mal 2 Meter mal 1,50 Meter und viele Mittelformate, weil die gar nicht gut verkaufen. Oder Weil ich meine, das ist ja immer das ganz große Problem bei diesem ganzen Thema Graffiti und was draußen stattfindet. Nicht alles funktioniert drin und wie funktioniert es drin, das musste man ja auch erstmal rausfinden. Aber es gibt natürlich bis heute auch immer noch Ausstellungen, oder wenn du die Auktionskataloge durchguckst, so Graffiti-Auktionskataloge, wo einfach das Gleiche, was auf der Straße stattgefunden hat, auf eine Leinwand packt und das funktioniert nicht immer.
Absolut nicht.
So. Und mit Getting Up habt ihr damals aber auch schon so gemeinsam so ein, interessanterweise, habt ihr vor 20 Jahren auch schon eure Klarnamen verwandt? Nee, ne? Oder habt ihr da auch schon. Weil jetzt hast du.
Wir haben tatsächlich, das fing da langsam an. Mhm. Und das hat tatsächlich auch dann was mit Urban Discipline zu tun. Das war ja eben unsere Ausstellungsreihe, die wir damals organisiert haben und die im Grunde ja die ersten von Graffiti-Sprühern organisierten Ausstellungen in einer Größe, in einem Rahmen waren, wo man gesagt hat, so wollen wir uns eigentlich gerne präsentieren. So, heute ist das natürlich nichts Besonderes mehr, die Riesenhalle, wo irgendwie die Künstler auch alle vor Ort sind und auf Wand arbeiten aber trotzdem eben keine Jam, kein Happening, kein irgendwie, wir malen hier einfach nur mal alles bunt, sondern zeigen auch Flachware, die auch kaufbar ist.
Ja, erfordert eine andere Form der Konzentration auch, ne? Ja. Und der Information auch für die Leute.
Und auch der Energie, also weil man die Künstler auch eben alle vor Ort hatte. Ich meine, wir haben eben auch Banksy hier gehabt. Ja, ne, weiß, so. Und das war auch selbstverständlich, dass er eben natürlich hierher kommt. Also wir haben ganz, ganz wenige.
Aus Gemios waren auch hier, ne?
Ja, jedes Jahr immer wieder. Ne? Mhm. Also wir haben ja auch davor schon, wir hatten ja auch schon im Phonodrom eine Ausstellung, wir hatten auf Rügen schon eine große Ausstellung. Also das war noch 99, also wir haben hier sozusagen, als wir 98 haben wir uns ja am Ende 98 erst gegründet, also ab 99 ging das hier voll los und das wurde immer größer. Und auch mit Katalogen und eben auch die Vermittlung, Inhalte, also wirklich auch zeigen.
Habt ihr euch da um alles gekümmert?
Ja. Wir haben das alles als Getting Up organisiert und komplett uns darum gekümmert. Aber wir waren ja mit Urban Discipline eingebunden in die Maximum Hip-Hop-Tage.
Okay.
Und Maximum Hip-Hop-Tage war ein riesen Hip-Hop-Festival, was von Ale, von Bubak Records und von Jackie Hildisch, von Mutter ist die Beste Booking und von Carsten Janke zu dritt auf die Beine gestellt worden ist. Und Ale Bubak, also Ale Dumski von Bubak, kenne ich natürlich von früher schon sehr gut. Der hat Radical ja unter Vertrag gehabt mit dem einen Rapper von Radical, habe ich jahrelang gesprüht, das ist Hash. Und die Beginner hat er auf seinem Label gehabt und im Grunde groß gemacht. Also Ale ist ja sozusagen das Urgestein des deutschen Hip-Hops und einer der wichtigsten Vertreter. Und da gab es eben noch die Bezüge und wir sind dann angesprochen worden zu sagen, hey, wir wollen hier ein Festival auf die Beine stellen, was eben nicht nur ein Konzert ist, weil damals war das ja genau dieser Punkt. Eigentlich sind die Konzerte oder die Jams sind so groß geworden, dass es eigentlich nur noch Rap-Konzerte waren. Die Hip-Hop-Bands wurden immer erfolgreicher. Graffiti und Breaken spielt im Grunde kaum noch eine Rolle, wurde so an den Rand gedrängt. Und da war eigentlich die Idee, mal wieder eine richtig große Jam zu machen, aber wo jede Sparte auch so groß präsentiert wird, wie sie es verdient hat. ITF DJ Championship, riesen Breakdance Show, es war jetzt, glaube ich, nicht Battle of the Year, das war ein eigenes Festival, aber es war eben auch, die Sparte wurde richtig groß gezeigt. Dann hast du natürlich die Konzerte gehabt, die ja dann im Millerntor-Stadion waren, also du hast ja das St. Pauli-Stadion voll gehabt. Und wir durften dann mit einem entsprechenden Budget eine Graffiti-Ausstellung organisieren, die es in der Größenordnung so natürlich auch mit dem Budget natürlich noch nie gegeben hat. Ne? Mhm. Und das ist jedes Jahr größer geworden. Aber 2001 war der World Trade Center Angriff. So, und dann ging ja die ganze Konjunktur runter. Ne? Das haben wir dann 2002, also hätten wir nicht noch sozusagen paar Monate nach World Trade Center, nach dem World Trade Center, nicht schon die Sponsorengelder zusammen gehabt, dann hätten wir das nicht mehr finanziert gekriegt. Also es war wirklich so ein Ding von ein paar Monaten. Und dann haben wir 2002 gerade noch finanziert gekriegt und dann ging es eigentlich alles bergab und 2003 hätten wir nicht mehr auf die Beine.
Okay, das heißt, ihr habt das wie oft gemacht? Dreimal.
Dreimal.
Dreimal. Genau. So. Aber das war, also das kennen ja kenne ich auch, die Veranstaltung, aber ich kenne tatsächlich mehr Urban Discipline als das ganze Hip-Hop-Festival drumherum, interessanterweise. Es ist das, was entweder hängen bleibt oder was damals vielleicht mir auch mehr aufgefallen ist, weil ich dann höre.
Es ist vielleicht mehr dein Thema, aber es hat auch mit den Katalogen, glaube ich, was zu tun. Ja, also, weil am Ende ist, ich bin ein großer Print-Fan und Print bleibt. Ne? Mhm. Und das ist einfach das, was später dann in den Regalen stehen bleibt. Und wir haben natürlich auch eigene Webseiten gehabt dafür und die gibt es auch immer noch. Und also wir haben schon da eine gute Vermarktung, glaube ich, auch hingelegt.
War das schwierig damals, an internationales Talent zu kommen? Also ich meine, Banksy war damals auch noch nicht so bekannt, aber Foschemios waren die da schon, ja, aber auch
gar
noch
nicht, in den Anfang. Wir haben die nach Europa geholt. Ja. Also ohne uns wären die ja gar nicht hier. Ne? Also
ich habe die mal gesehen in Barcelona. Da haben die draußen gesprüht und das war total schön, weil es saßen, ich glaube, so 150 Leute bei schönstem Wetter draußen abends auf der Straße und dann hat man irgendwann Bier geholt und Bier getrunken und die beiden haben, da gab es Musik und die haben gemalt. Ne? So, und das war ja, ein bisschen andere Zeit. Aber Urban Discipline ist sicherlich auch so ein Vorreiter für so ein Ausstellungskonzept, was man ja heutzutage, wie gesagt, auch häufiger mal macht, dass man versucht, das tatsächlich, also so eine Ausstellung dann auch wirklich ernsthaft betrieben wird. Ich habe mit Helium Korbe auch angefangen zu versuchen, diesen Geist zumindest da reinzuholen, dass man die Künstler da hat für mindestens eine Woche, dass die da leben, dass die arbeiten, dass man dann so einen Raum gestaltet, der sich irgendwie halt auch immer verändern sollte. Also natürlich, wenn es kommt von Künstler an, ne? Nicht jeder, der natürlich, Zeichnung macht, soll jetzt im Raum was machen, aber das ist schon eine spannende Zeit, aber das wird wahrscheinlich das sein, was viele Leute immer sagen, oh Mensch, und da war Banksy in Hamburg. Mhm. Und viele Leute, die es auch vielleicht erst 2017 gehört haben, dass das so war. Hast du was von ihm damals aufgehoben? Er hat ja auch, glaube ich, seine Unterkunft hier mal bezahlt mit einer Pizza-Bild oder sowas, was dann ja auch irgendwie.
Das kann ja nicht sein, so eine Unterkunft haben wir ja bezahlt.
Nee, nicht bezahlt, aber als Dankeschön oder sowas dagelassen, irgendwie sowas. Es gibt so ein paar Legenden. Wahrscheinlich hat Rick das alles, ne? Wann hat Rick Reinkicken euch entdeckt und ein bisschen unter seine
Fittiche? Disziplin natürlich, klar. Ja. Also das war natürlich genau einfach 3 Jahre, wo unglaublich viel passiert ist, wo wir eine große Aufmerksamkeit gehabt haben und wo wir vor allen Dingen Step für Step das jedes Jahr auch größer hinbekommen haben. Wie gesagt, es war ja vorher schon das Phonodrom 99 und dann war Urban Disziplin 2000 ja noch in der alten im alten Skateland in der Amsingstraße von Thomas Ipung, da diese alte Skatehalle, die ja dann in dem Jahr geräumt worden ist. Die sind dann ja in Heidenkampfsweg oder wo das heißt, umgezogen. Und das war ja
auch
noch
mal zentral, das, ne? War das nicht auch mal zentral hier, Stephansplatz?
Genau. Und das war ja dann schon 2000 auch eine große Location, aber es war natürlich noch so die alte leerstehende Halle. So, und dann hatten wir 2001 am Stephansplatz die alte Post-Sortierhalle, die ja dann schon eine Event-Location war sozusagen. Also das war dann ja schon sozusagen auch nochmal der nächste Step. Und dann hatten wir ja 2002 die alte Astra-Halle auf St. Pauli mit 8000 Quadratmetern oder so, wir was abtrennen mussten, weil die Halle zu groß war. Also das hätten wir gar nicht mit dem Budget dann füllen können. Aber man hat im Grunde gesehen, es wird immer größer, es wird immer professioneller. Es kommen noch mehr Künstler. Am Ende haben wir ja 35 Künstler oder so gehabt. Und die sind vielleicht auch noch hochkarätiger, beziehungsweise die Leute, die einfach auch tolle Sachen gemacht haben, auch immer wieder haben wir natürlich auch gerne jedes Jahr gezeigt. Wie gesagt, die Brasilianer sind dann am Ende ja jedes Jahr hier gewesen und dann ja auch mit Vice und Herbert und Nina und das war ja auch toll, die alle hier zu haben. Und dann war es aber auch tatsächlich für uns so ein bisschen, oder ich will da jetzt mal so überwiegend auch von mir sprechen, also wenn du so ein großes Format organisierst. Und in den Jahren haben wir auch noch 1000 andere Sachen gemacht. Das ist jetzt ja nicht so, dass wir nur Urban Discipline gemacht haben. Aber du bist das ganze Jahr damit beschäftigt. Also du hast vielleicht 2 Monate im Jahr, wo du nicht Nachbearbeitung hast oder Vorbereitung fürs nächste Jahr. Und wir haben ja auch nicht einfach nur von den Maximum-Hip-Hop-Tagen ein Riesenbudget gekriegt und so, hier macht mal, sondern wir haben natürlich auch versucht, das Budget noch weiter zu erhöhen, um noch mehr zur Verfügung zu haben, um das noch größer zu machen. Also wir haben da schon sehr viel reingesteckt. Und interessant waren dann die Zeitungsartikel, haben ja auch die PR natürlich selber gemacht, die Eventagentur Getting Up. So stand, hat man dann plötzlich gelesen. Und da hat man dann schon auch irgendwie so für sich gedacht, Eventagentur, ich bin doch Künstler. So, ja. Ich organisiere doch hier diese Ausstellung für meine Freunde und für mich, weil wir das Gefühl haben, es gibt noch nicht die richtig guten Ausstellungen auf einem Niveau, wie wir uns eigentlich gerne präsentieren wollen. Und eigentlich bin ich ja selber Künstler. Ja. So, ich will das auch hier alles gar nicht organisieren.
Die Situation kenne ich gut.
Ja. A, verdiene man damit gar kein Geld. Ja. So. Aber B, kann man sich ja auch vor allen Dingen auf seine eigene künstlerische Leistung gar nicht konzentrieren. Und das war tatsächlich ja bei jeder Urban-Disziplin so, dass ich denn oder wir als Organisatoren denn eher so das Gefühl haben, wir haben hier uns gar nicht von unserer besten Seite präsentieren können.
Ja, du hast keine Zeit mehr für dich
selbst. Genau. Mhm. So, und dann fühlte es sich gut an, 2002 da auch einen Schlussstrich zu ziehen, auch weil wir es natürlich im Grunde nicht mehr hingekriegt hätten. Aber Backjumps kamen dann ja. Adrian Nabi in Berlin hat dann ja ab 2003, da war Banksy ja dann in Berlin, dann ja auch über viele, viele Jahre die Backjumps immer größer gemacht. Und also es ist ja nicht so, dass die Zeit dann vorbei war und man sowas nicht mehr machen konnte. Nee. Sondern man musste es sozusagen mit neuer Energie oder von jemandem dann auch machen, der eben nicht noch sprüht. Ne? Mhm. Adrian hat sich darauf eben voll konzentriert. Und der hat das natürlich toll weitergezogen. Und dann irgendwann haben sie natürlich ist das Ganze so groß geworden, dass die Institutionen sich drauf gestürzt haben. Und heute, finde ich, ist es überhaupt gar nicht mehr sinnvoll, als Künstler selber in so einem Rahmen dann noch so eine Ausstellung zu präsentieren, weil dann natürlich die professionellen Häuser das am Ende viel besser machen können.
Ja, es gibt ja auch viel zu viele, ich sag mal, dieser Reisezirkus von Festivals, Power, ja, Hawaii und sowas, genau. Alles. Das sind ja alles inzwischen riesengroße Themen, die ja aufgrund von Sponsoring und sowas und der Vermarktung nachher dann tatsächlich auch wirtschaftlich funktionieren können. Ich muss
aber nicht für die Künstler.
Nicht für die Künstler, genau. Aber nochmal einen Schritt zurück. Urban Discipline 2001, 2002 hat auch den Weg zu Helium Cowboy gefunden, weil ich bei beiden Sachen da war und damals mir ja noch nicht ganz sicher war, wohin die Reise eigentlich geht. Mhm. Und das ja auch relativ, also ich wollte 2001 unbedingt wieder zur Kunst zurück. Ich war zu lange weg von der Kunst für mich und wollte wieder zurück und habe ja dieses Atelier dann gefunden. Und da in den eigentlich eher ungewöhnlichen Ausstellungsräumen, die wir damals hatten, klein, aber hohe Wände oder sowas, da hat das schon einen großen Einfluss gespielt, zu sehen, wie viel Potenzial da drin steckt, wenn man einfach auch loslässt. Und das war was ich damals fand, was es im Galeriebereich eben so, zumindest in Deutschland mehr oder weniger gar nicht gab. Und da habt ihr durchaus auch eine Rolle mitgespielt, obwohl man sich ja gar nicht kannte irgendwie. Und obwohl das für mich auch als nicht, also ich komme ja nicht aus Hamburg, ich bin ja da gerade erst 98, bin ja gerade nach Hamburg gekommen. Schon einen großen Einfluss hat das gespielt, ne? Das ist tatsächlich auch so funktioniert. Und das ist aber ja klar, da gab es Backjumps, genau, die habe ich auch kennengelernt. Aber es war dann eher schon ein bisschen interessanter, weil wenn man mit manchen Leuten von denen dann zusammen war, kannten die Helium Cowboy schon ein bisschen besser. So auch. Also das war ja so eine Beeinflussung von unterschiedlichen Faktoren zur damaligen Zeit. Dann habe ich irgendwann auch den Rick Reinking kennengelernt, auf den komme ich jetzt nochmal einmal zurück. Der hat mit seiner Sammlung euch auch, der ist auf euch aufmerksam geworden da und hat dann mit euch als Künstler zusammengearbeitet. Mhm. Nicht nur mit dir, sondern hat er mit allen zusammengearbeitet?
Nein, aber mit vielen.
Also ich meine von Getting Up jetzt.
Von uns mit allen und ja auch mit unterschiedlichen, aber jetzt gar nicht gruppenbezogen, dass er gesagt hat, er will da was mit Getting Up machen, sondern natürlich, und das finde ich ist eine Stärke von Rick, er guckt sich da den einzelnen Künstler an und guckt natürlich, wo ist das Potenzial, wie passt es. Mhm. Und da hat er auch erstmal ganz vorsichtig und zaghaft mit dem einen oder anderen dann mal was angefangen und natürlich auch geguckt, welche Richtung geht das.
Ihn damals ja auch noch irgendwie neu.
Es war neu, er war ja auch noch jung und es ist ja dann auch eine menschliche Komponente, ist ja auch ganz wichtig.
Klar.
Ist ihm immer ganz wichtig und das finde ich ja auch sehr angenehm, dass es ja nicht nur über die Arbeit geht, sondern ja auch, was sind das für Menschen, die dahinter stehen.
Diese Zusammenarbeit, die ist ja auch sehr intensiv. Ich meine, das nicht unbedingt immer mit jedem Künstler und nicht vielleicht auch nicht unbedingt in jeder Galerie, aber ein Teil dessen, warum man sich darauf so einlässt, denn am Anfang ist das alles erstmal nicht lukrativ. Bei manchen mag es das irgendwann sein, aber erstmal ist Kunst ja, entsteht ja aus einer Passion, aus einer Leidenschaft, aus dem Drang heraus, was tun zu wollen, ohne dass man weiß, ob es hinterher überhaupt irgendjemand gibt, der dafür ein bisschen Geld ausgibt. Und das betrifft ja auch, sagen wir mal, junge Galerien, wenn man anfängt. Und darum ist es natürlich umso wichtiger, dass man da auf einer persönlichen Ebene die Zeit, die man miteinander verbringt, dass man die auch so, wie gesagt, auf so einem respektvollen Umgang, Loyalität, eine Begeisterung, die sich vielleicht auf beiden Seiten auch wiederfindet. Ne?
Ja,
so.
Absolut.
Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Du hast das vorhin schon gesagt, Ich habe das alles damals, ihr habt damals schon Kataloge gemacht. Mhm. Ihr habt damals schon das Internet sehr gut bedient, mhm. massiv bedient. Das ist tatsächlich das, was am Ende des Tages irgendwo auch bleibt von Kunst. Ich finde das sehr schön, dass du diesen Printbereich ansprichst. Wir haben früher auch ganz viele Kataloge gemacht. Dadurch, dass der Markt einfach so kaputt gegangen ist im Kunstbereich. Also früher war es einfach für eine Ausstellung einen Sammler zu finden, der gesagt hätte, ich sponsor das mit meiner Firma. Heutzutage ist der Aufwand, einen Sponsor zu finden, genauso groß. Da kannst du auch kurz eben arbeiten gehen und das Geld selber verdienen. Ja, nicht ganz, aber mal lapidar gesprochen.
Ja.
Und das ist heutzutage echt schwierig geworden. Komme ich auf so ein anderes Thema. Ich habe dich neulich in deinem Atelier besucht, hast ja gesagt, die Leute, diesen Raum, den ihr da hinten habt, das ist ja auch schon ein ganz besonderer. Das ist ja immer in Hamburg auch vielleicht so ein Landmark für Graffiti, weil ihr da sitzt ja alle noch da, ne?
Nicht
mal alle, ne? Heiko, Zahlmann und zusammen, du, ne?
Genau.
Und da hast du mich in deinen heiligen Hallen mal rumgeführt und hast mir unter anderem in den Raum geführt. Der ist nicht nur ein sehr aufgeräumtes Büro, sondern auch ein sehr großes Archiv. Das ist Steckenpferd ist falsch. Das ist Teil deiner Profession, auch deines Berufsverständnisses, das zu erhalten und zu sammeln.
Absolut.
Müssen wir gleich auch mal noch hier die Boris Hoppeck Sachen gehen, die ich habe, falls dir auch noch was fehlt. Hast du ja noch nicht gesagt.
Ja, das gerne, kann sein. Gerne. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Von Boris habe ich auch eine Menge, aber da fehlt sicherlich noch das eine oder andere. Ja, also das mit dem Sammeln ist eine Leidenschaft, weil ich glaube, so ein bisschen ist das eine Typfrage, ne? So ist man Sammler oder ist man Loslasser? Und ich war schon immer Sammler und habe schon immer alles Mögliche gesammelt. Und das ist nicht unbedingt angenehm, ne? Also es ist ja auch viel Ballast und viel Verantwortung und viel Angst. Mhm. Je mehr man hat, desto größer ist die Angst, das dann ja auch verlieren zu können. Und man steckt da sehr viel Arbeit rein und so. Und Graffiti hat mich von all dem befreit. Meine Briefmarkensammlung, meine Coca-Cola-Dosensammlung, meine Münzsammlung, meine Stein- und Mineralien- und Muschelsammlung. Und ich habe mich davon eben, ich habe mich frei gefühlt. Und trotzdem habe ich noch jede Skizze, die ich gemacht habe in meinem Leben, und jedes Bild habe ich fotografiert und habe natürlich noch alle Fotos und Negative und. Also das Sammeln ist eben einfach in einem drin, und als ich dann eben mich von diesem alten Sammelballast befreien konnte und ich eben nur noch gesprüht habe, habe ich dann natürlich trotzdem meine Bilder gesammelt und natürlich auch die Inspiration für meine Bilder. Und das sind natürlich andere Graffitis. Und ich habe natürlich alles fotografiert, was es damals in Hamburg gab. Und ich bin nach München gereist und nach Frankfurt und habe alles fotografiert und bin jede Bahnlinie lang gelaufen. Und das hat man ja erstmal alles. So, und da sagt man ja nicht, ich sammle das jetzt oder ich habe das jetzt, weil ich ein Archiv aufbauen will. Sondern man macht es, weil man sich damit auseinandersetzt und weil es eine Leidenschaft ist für den Moment. Und meine Hip-Hop-Platten habe ich dann tatsächlich irgendwann auch abgegeben, weil das war für mich dann auch irgendwann klar, nee, ich bin kein DJ, ich bin kein Rapper, Musik ist da nicht so mein Thema. Aber alles, was Graffiti ist, habe ich immer einfach in eine Kiste geschmissen und habe ich einfach behalten. Und vor 6, 7 Jahren vielleicht ist das einfach, ja, wieder nach oben geschwappt sozusagen, wo man plötzlich feststellt, okay, ist mal 25 Jahre oder so dabei, und über 25 Jahre hat sich da ganz schön viel angesammelt. Vor allen Dingen sind wir jetzt in einer Zeit, wo man zurückblickt auf diese analoge Zeit, wo es eben das Digitale noch überhaupt nicht gab. Und jetzt kann man über, oder jetzt ist Graffiti, jetzt ist Urban Art, wenn man das mal so als Überbegriff nehmen möchte, so normal, ist genau wie Hip-Hop. Popkultur, Popmusik geworden ist, ist Graffiti ganz normal im Kunstbetrieb, hat sich etabliert. Und jetzt ist natürlich die Frage, war das schon immer so? Natürlich nicht. Es gab mal Anfänge, es gab mal eine Zeit, wo das alles so überhaupt noch nicht der Fall war. Und all das ist aber ja nicht aufgebaut worden, weil es Institutionen gab, die das wollten, oder Erwachsene sozusagen, die das gelenkt und fokussiert haben, sondern es sind Jugendliche, es sind fast noch Kinder gewesen, die all das aufgebaut haben. In New York natürlich ganz extrem, aber ja auch damals hier. Es waren eben 13, 14, 15-Jährige. Gut, ich war erst 17, aber es waren ja oft wirklich sehr, sehr junge Leute. Die haben das alles aufgebaut. Die haben diese ganze weltweite und ganz stark diese europäische Graffiti-Szene vernetzt und mit aufgebaut. Und wenn man diese Publikationen, die in diesem Rahmen herausgekommen sind, wenn man die Fotos, die Negative, die Zeichnung, wenn man das, die ganzen Blackbox, Wenn man das nicht bewahrt, wenn man das nicht sammelt, archiviert, dann ist das irgendwann alles weg. Und dann weiß irgendwann keiner mehr, wie das überhaupt mal angefangen hat. Ist heute schon viel vergessen. Blackbooks sind ganz gerne bei der SOKO irgendwann mal gelandet und
nicht wieder abgeholt worden. Blackbooks erklärt mal für die Leute, die nicht...
Die Zeichenbücher der Sprüher. Genau. Also wir haben ja alle unsere schwarzen Bücher, die Blackbooks, wo wir drin gezeichnet haben, wo man auch Fotos eingeklebt hat, wo man auch Skizzen eingeklebt hat, wo Freunde reingezeichnet haben.
Wenn die Polizei die Finger reinbekommen hat, haben die die behalten, oder was?
Die haben sie natürlich einkassiert. Bei den Hausdurchsuchungen ist natürlich ja immer alles erstmal mitgenommen worden. Also von Sprühdosen über Fotos, Negative, alles ist mitgenommen worden. Später natürlich auch die Computer, gab es damals ja dann noch nicht. Und natürlich konnte man das alles wieder kriegen.
Ist auch so ein Faktor, den sich viele Leute heutzutage gar nicht vorstellen können, dass auf einmal die Polizei bei dir steht und dein ganzes Atelier ausräumt oder deine Wohnung zu Hause.
Ja,
bei deinen
Eltern, ne? Atelier hatten wir natürlich nicht. Bei den Eltern natürlich, klar, die fanden das natürlich nicht so prickelnd. Ja. Aber natürlich, das ist völlig, völlig normal, das gehörte dazu und das hat im Grunde jeder durchgemacht damals. Mhm. Und zwar auch gerne 2, 3, 4, 5 Mal. Mhm. Und da war man natürlich dann drauf vorbereitet und so. Das ist alles kein Drama, aber es ist oft eben auch eine Menge mitgenommen worden. Also auch Sachen, die ja im Grunde überhaupt gar keine Beweislast von Graffiti-Magazine.
Ja, ja.
Was ist denn das? Wieso wird denn sowas denn mitgenommen? Ne? Man konnte sowas natürlich dann auch beantragen, um das wiederzukriegen oder nach Abschluss des Prozesses hätte man das alles wiederkriegen können. Viele haben sich da nicht drum gekümmert und so ist natürlich eine Menge verschwunden. Und allgemein, wie gesagt, jetzt so nach 30 Jahren ist sehr, sehr viel verschwunden. Weil jetzt gibt es nochmal so einen Sprung, wo natürlich wir jetzt in so einem Alter sind mit Familie und Kindern und so, wo man dann entweder ja auch einfach loslässt von seiner Vergangenheit, wo man dann auch sagt, ja gut, das ist damals pubertärer Kram, interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Also wo man da auch gar keinen Wert mehr drin sieht. Mhm. Das ist natürlich eine Motivation, das auch dann gehen zu lassen. Dann ist es aber auch gerne das Wissen, ich habe doch alle meine Schätze oben in der Kiste auf dem Dachboden seit 25 Jahren und da gucke ich doch jetzt mal und huch, ich finde die Kiste nicht mehr. Mhm. So, keine Ahnung, wo sie geblieben ist. Es ist dann einfach irgendwie weg. Oder natürlich der ausgebrannte Keller oder der unter Wasser stehende Keller oder der Einbruch oder was auch immer. Die Sachen verschwinden und am Ende ist dann im schlimmsten Fall nichts mehr da und unser kulturelles Erbe ist dann verloren. Und das ist sehr schade und deshalb bin ich dabei, das alles zu sammeln und zu archivieren und zusammenzukriegen. Gerade im Printbereich natürlich. Klar, Fotos, Negative gehören dazu. Auch Bücher, Bücher sind natürlich wichtig, weil es eine stärkere inhaltliche Auseinandersetzung vielleicht mit dem Thema auch ist. Magazine sind ja oft dann auch nur Fotosammlungen. Mhm. Aber Bücher sind natürlich immer von Verlagen gemacht und von Außenstehenden haben längst nicht so was Authentisches wie die eigenen Fanzines, wie die Graffiti-Magazine. Ja. Aber gehören natürlich auch dazu, ganz klar.
Ja, das das haben wir auch schon mal. Ich bin ja ganz oft auch immer sehr überrascht, dass dieses Thema so groß geworden ist. Gut, das überrascht mich vielleicht heutzutage nicht mehr so sehr, aber alle Festivals, alles ist größer geworden. Aber ich bin dann eben immer wieder überrascht, wenn ich sag mal, in so einem Hotspot der heutigen Szene stehe und mich mit Leuten unterhalten, Protagonisten, die das teilweise auch schon seit ein paar Jahren machen und man dann tatsächlich das Problem hat, wenn es zum Beispiel um den Namen Boris Hoppeck geht, den viele Leute hier in Deutschland mehr oder weniger komplett vergessen haben, auch einer, der ganz, ganz früh angefangen hat, damals in Köln, dass sich das so aus dem Bewusstsein löscht. Das hat aber auch natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir heutzutage in einer Zeit der absoluten visuellen Übersättigung leben und dass man ja auch gar nicht mehr weiß, wo man hingucken soll. Ne? So, ich glaube, dann ist es tatsächlich immer ein ganz guter Punkt, hinzugehen und zu sagen, wir halten die Zeit mal an und drucken das mal in einem Buch.
So. Ja, genau. Und ich finde auch dafür ist eben so ein Archiv ganz wichtig. Also das Archiv soll ja natürlich auch geöffnet oder ist schon auch geöffnet für die Forschung, für die Wissenschaftler, für die Journalisten, was auch immer. Also jeder, der da gerne zurückgucken möchte, um ja auch dann zu erkennen, wie hat sich das Ganze entwickelt und wer sind heute die wichtigen Protagonisten. Mhm. Das müssen ja nicht immer nur die Alten sein. Natürlich, da kommen ja wahnsinnig tolle, erfolgreiche, junge, neue Leute dazu. Klar. Aber woher haben die ihre Inspiration, wo haben die sich bedient, wie sind die beeinflusst worden. Das ist ja bei uns auch schon mit den New Yorkern, also da fängt es ja an, oder mit den Amerikanern im Allgemeinen. Und auch heute blickt man plötzlich nochmal ganz anders zurück, wenn man jetzt einen Jazz aus Los Angeles sieht und das Chicano Gang Tagging, was seit 1913 oder so existiert. Also das, da blickt man jetzt ja auch nochmal ganz anders zurück, ohne jetzt immer gleich bei den Höhlenmalern zu sein. Ne? Aber das ist, finde ich, sehr spannend, und da kann man natürlich auch die Entwicklung von Street Art nochmal ganz anders aufzeigen, wo man ja eigentlich eher sagt, das ist dann eher so diese neuere Strömung, die dann so ab 2000 vielleicht auch so durch jemanden wie Banksy ganz stark vorangetrieben worden ist, aber die natürlich mit Black Lorat und Mystique und so natürlich schon auch in Paris da ganz früh ihren Ursprung hatte und auch in Hamburg ganz früh hier schon praktiziert worden ist. Also Hamburg hat ja auch eine tolle Geschichte. Da hast du natürlich das Punk-Graffiti, das politische Graffiti, die Witz- und das Female-Graffiti und natürlich auch die Schablonen-Graffitis.
Ja, es war schon oft auch sehr politische und aktivistisch motiviert,
So
die Anfänge davon.
Absolut.
Gar keine Frage. Wie siehst du das, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, heutzutage ist ja, du hast ja Urban Art gesagt, ich weiß, als wir angefangen haben mit der Galerie, da gab es diesen Begriff noch nicht, da hat man versucht, einen Begriff zu finden, der das alles irgendwie vereint. Das wurde dann irgendwie durchaus die Urban Art, auf die man sich dann so ein bisschen verständigt hat. Heutzutage heißt das ja schon New Contemporary meistens. Das umfasst dann nochmal einen größeren Bereich. Ist für so einen Kunstmarkt halt auch, glaube ich, einfach wichtig, dass man da was hat, wo man das aufhängen kann, damit man eben auch die Sammler und die Interessenten und die Sponsoren dazu bekommt.
Klar, man braucht immer die Schublade. Ne?
Ja, genau. Aber bist du heutzutage eingeladen zu solchen Festivals, die irgendwo stattfinden, wo man dann 30 Meter hohe Häuser bemalt für...
Also Festivals.
800 mal 800 Pixel Instagram-Bilder.
Festivals lehne ich fast alle kategorisch ab, auch wenn ich jetzt letztes Jahr tatsächlich mal beim Kunstbi in Njestvet dabei war, weil das von CMP und Svet organisiert ist und einfach tolle Freunde sind, toll organisiert ist und eine feine Outdoor-Galerie da sozusagen in der Stadt über viele, viele Jahre installiert wird. Ich finde das sehr schwierig mit diesen ganzen Festivals, auch wenn das vielleicht für die jungen Leute eine gute Möglichkeit ist, einfach mal auch zu machen. Und wenn ich im kleinen Rahmen habe ich das früher ja auch gemacht, wo ich jede Einladung angenommen habe. Ich bin jahrelang jedes Wochenende irgendwo gewesen und das war natürlich toll und habe die Welt kostenlos bereist sozusagen auf Einladung. Und das möchte ich nicht missen. Und heute ist das alles nochmal natürlich ein Niveau größer und das ist ja eigentlich auch toll. Aber das führt ja das bringt mich ja nicht weiter. Nee. So, also da habe ich künstlerisch habe ich da keine Entwicklung und finanziell gesehen möchte ich erstmal sehen, dass sich das lohnt. Also da muss man schon, finde ich, sehr gut gucken, wo man da selber steht und wo man hin möchte wie man sich da sozusagen aufstellen möchte. Also deshalb ist dieses Festival-Thema, finde ich, schwierig. Aber am Ende ist dann diese ganze Vielfältigkeit, die daraus entstanden ist, ja schon auch das Spannende. Und natürlich kann man das ein oder andere mal mitnehmen. Und auch für sich künstlerisch nutzen, dass man so breit gefächert arbeiten kann. Also ich liebe das ja. Ich meine, wie gesagt, letztes Jahr in Dänemark 400 Quadratmeter glattester Beton. Ja. Ist einfach ein Traum, so eine Fläche mal zu bearbeiten. Und eine Woche später bin ich im Atelier und mache da kleine Schablonenarbeiten auf 30 mal 40 Zentimeter, auch mit der Sprühdose. Ja. Und finde es auch toll. Ne? So, und dann sitze ich am Computer und plane vielleicht die nächste Edition und vielfältig.
Man muss sich das so ein bisschen für sich, also auch wenn man jetzt, also als junger Künstler kann ich das so sehr gut verstehen, dass man viele Dinge noch mitmacht, die man vielleicht später nicht mehr unbedingt mitmacht, weil man natürlich dadurch auch die Möglichkeit hat, sich überhaupt so ein bisschen abzuheben aus dem Ganzen, wenn er eingeladen wird auf den größeren Festivals, der hat natürlich auch eine Chance, da ein bisschen rauszugucken in dem Ganzen und vielleicht, dass man auch irgendwie entdeckt wird. Ich sehe das Ganze super ambivalent. Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher. Manchmal ärgere ich mich. Ich durchlebe so eine Zeit gerade, wo ich mich dann, wenn ich die erste Nachricht von dieser Banksy-Geschichte höre, bei Sotheby's, wo ich sage, ach, wie geil. Und am Tag später sage ich, was für eine Verarschung. Ich fühle mich verarscht persönlich. Dann habe ich so Festivals, wo ich denke, ach Mensch, das ist ja mal eine schöne Idee, da ein Festival zu machen. Und zwei Jahre später ist das so groß und so riesengroß und überall in der ganzen Zirkus findet statt. Und dann trifft man mal einen der Künstler, der dabei ist. Und die sagen, ja, ist toll, wir haben viel gesoffen und es war wunderschön. Ich habe eine tolle Wand bemalt, aber ich habe noch nicht mal Geld verdient dabei. Hat mir auch nichts gekostet. Das ist halt alles auch noch so ein bisschen im Umschwung. Wir leben halt heutzutage in einer Zeit, wo alles immer gleich riesig gemacht wird, obwohl es vielleicht noch gar nicht ist und man tatsächlich auch erstmal gucken muss, was steckt da eigentlich dahinter und was sind die Absichten, die dahinter stecken. Ne? Aber ich kenne halt auch jetzt durch die letzten Jahre so ein paar Künstler, die mir so auf so ein paar Festivals aufgefallen oder bei kleineren Geschichten aufgefallen sind, die sich da inzwischen auch so etabliert haben und dann freut mich das auch wiederum. Weil wir als Galerien können das eigentlich kaum noch bieten. Ja. Wir können ja Künstlern heutzutage kaum noch das bieten, was wir früher gemacht haben. Wie komme ich nochmal auf Boris zurück? Mhm. Er hatte damals die Iwo-Pop-Galerie in Barcelona, die da unglaublich aktiv war, die viele Leute auch aus aller Welt dahin geholt hat, nach Barcelona. Dann habe ich Boris ausgestellt, 2004 das erste Mal, habe über ihn Iwo-Pop kennengelernt. Dann haben wir zusammengearbeitet, dann haben wir gemeinsam Dinge gemacht. 2010 hat Iwo-Pop gesagt, der Markt ist kaputt, wir hören auf. So. Witzigerweise übrigens, als ich gerade bei denen unter Vertrag gekommen bin mit meiner Kunst, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich den als künstlerischen Ruf kriege, dass ich so das sinkende Schiff zum Unterbringen bringe. Aber und dann haben wir Boris tatsächlich auch noch mal in New York und so ein bisschen gezeigt, aber ja, irgendwann bist du nicht mehr in der Lage, einen Künstler so zu unterstützen, weil der Markt das einfach nicht mehr hergibt. Und dann muss es andere Formen geben. Und vielleicht ist das so ein Festival. Wir beide haben uns mal zusammen auf einem Festival, nennt man das, das war eine große Outdoor-Ausstellung, große Ausstellung, 2009.
In Lüneburg,
genau. Mhm. Da war ich so in der Situation, dass ich zu Rick zwar gesagt habe, ich habe mit Graffiti und Streetart eigentlich nichts zu tun, aber er gerade damals meine Projekte sehr spannend fand, die ich gemacht habe, eben auch gerade um dieses Thema Anonymität, was bei mir einen anderen Hintergrund hatte und eine andere Intention. Und Rick hatte damals ja auch für mich so ein Vorwort geschrieben für ein Buch, was ich zu dem Thema gemacht habe. Und dann war ich da drin und dann war ich in diesem Projekt und habe dann gelesen, wer da alles dran teilnimmt. Ich habe gesagt, wow, das ist, ne? Und so muss man das vielleicht auch manchmal sehen, dass man sagt, wenn die Leute dabei sind, dann kann ich gar nichts falsch machen. Also ich kann natürlich unterperformen und tauche nicht wirklich auf, aber die Leute, die dabei waren, du warst dabei, Brett Downey war dabei, da waren echt super Leute dabei. Ja, ja. Und dann in so einer kleinen Stadt am außerhalb.
Absolut. Von, ne? So, für mich aber auch kein Festival.
Nee, also da ich habe auch gerade nach einem Wort gesucht.
Genau. Also das ist natürlich dann wirklich ein Kunstprojekt, das ist im Grunde eine Ausstellung im Außenraum. Ja,
genau.
Das ist sozusagen Urban Discipline nochmal größer gedacht. Und dann wirklich, also das haben wir ja damals auch schon im kleinen Ansatz bei Urban Discipline auch gehabt, wo wir ja im Rahmen der Ausstellung dann ja auch im Außenraum noch Wände gemacht haben. Also klar, Banksy ist dann nachts losgezogen oder André, aber wir haben natürlich auch ein paar legale Flächen gehabt, wo wir Sachen gemacht haben. Und das dann eben noch größer gedacht und zu sagen, jetzt machen wir die Ausstellung im Außenraum, das war natürlich eine tolle Aktion, aber mit der Leuphana natürlich als Partner dann ja auch eine Basis, wo das Ganze dann auch auf einem professionellen Niveau umgesetzt und auch begleitet worden ist. Ne?
Ja, das war ein schönes Projekt. Sag mal, der Kunstmarkt hat sich ja nun für uns alle ein bisschen geändert, aber du hast eine Galerievertretung, aber in den letzten Jahren hat sich das ja noch vermehrt bei dir mit dem institutionellen Ausstellen. Du warst auch in deiner Unistadt quasi in Luzern, was letztes Jahr?
Genau,
letztes Jahr.
Kunsthalle Luzern,
die Einzelausstellung. Die haben die sich verbeugt für dir, also im übertragenen Sinne, haben gesagt, dann holen wir mal zurück. Das ist ja dann auch, naja, du bist dann, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen so eine Ausnahme. Viele Leute mit dieser Sichtbarkeit wie dich aus dem Bereich, gibt es die aus Deutschland jetzt? Also wer kriegt schon Museumsausstellung? Wer kriegt schon die institutionelle Anerkennung aus dem Bereich Graffiti jetzt?
Ja, da fangen wir natürlich jetzt nochmal vielleicht darüber an zu sprechen, Urban Art, Street Art, Graffiti. Also da gibt es natürlich so die verschiedenen Bereiche. Und ich finde es dann auch tatsächlich ganz interessant, dass ich eigentlich als ein immer noch klassischer Style-Writer, also nicht nur Graffiti-Künstler oder Graffiti-Sprüher, sondern davon auch dann nochmal die kleine Nische oder eigentlich natürlich schon die große Nische im Graffiti-Style-Writing, dass ich tatsächlich damit mich so etablieren konnte. Das finde ich schon ziemlich besonders. Das hat man natürlich bei dem einen oder anderen New Yorker, die das Ganze natürlich dann irgendwie auch groß gemacht haben. Aber die meisten sind davon ja komplett weggegangen. Und das finde ich toll, dass sich so viele klassische Graffiti-Sprüher eigentlich davon emanzipiert haben. Also ich habe das auch selber als Emanzipationsprozess empfunden, sich von seiner Crew zu lösen, von dem wir malen, zusammen malen Bild, hin zu, ich mache hier alleine was und muss dafür auch gerade stehen und versuche jetzt mal rauszufinden, was will ich überhaupt und nicht, lass mal zusammen ein schönes Bild malen. Also das ist ein Prozess, der viele ja vom klassischen Graffiti wegführt, auch ganz oft übers Kunststudium, wo man, bestes Beispiel finde ich immer Daniel Mann, wenn man seine Sachen anguckt, der ist erste Generation Graffiti-Sprüher in Europa, 83 angefangen.
Ja, ganz faszinierend.
Und das sowieso, aber eben auch klassischer Graffiti-Sprüher und trotzdem so was von weit weg von eigentlich Graffiti und doch, wenn man aber seinen Werdegang kennt und weiß und ihn verfolgt hat, dann doch wieder total nah dran. Also es ist eigentlich irgendwie immer noch Graffiti, was er macht, aber es sieht ganz anders aus. Und das finde ich toll und das war für ihn wichtig und richtig und er hat sich auch jahrelang von der Szene richtig losgesagt, um dann aber auch wieder zurückzukommen, weil es dann auch wieder der richtige Schritt war. Und bei mir ist das nie passiert. Also ich bin dann doch sehr an meinen Buchstaben hängen geblieben und an meinem am Schreiben meines Namens, weil es so persönlich dann eben ist, weil es eben diese Selbstporträts sind. Und es bleibt sehr persönlich, was in der Vermarktung wiederum auch schwierig ist. Also es ist nicht so, dass es schlau unbedingt ist, so zu agieren. Aber es fühlt sich für mich einfach nur mal richtig an und ich kann da ja nur nach meinem Gefühl gehen. Und ich habe natürlich durch mein breites Repertoire an Möglichkeiten ja auch immer die Möglichkeit, meinen Auftrag zu machen oder auch andere Dinge umzusetzen, um damit natürlich auch Geld zu verdienen. Also ich bin ja auch nicht davon abhängig, jetzt komplett nur meine freie Kunst zu verkaufen. Aber wenn ich sie eben mache, dann muss es sich ja für mich richtig anfühlen. Und da kann ich es mir Gott sei Dank erlauben, doch immer noch ein klassischer Stylewriter zu sein. Mhm. Und da gibt es gar nicht so viele.
Na, du hast ja auch deine komplett eigene Ästhetik entwickelt, sage ich mal. Also das ist ja, das ist dann da 3D. Wann hast du damit angefangen, dich da zu lösen? Also von diesen klaren Outlines und Linien?
Ja, genau.
Das war ja auch schon relativ früh, oder?
Genau, das war sehr früh. Und ich habe da natürlich eben auch mal wieder sozusagen einen speziellen Werdegang, weil das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, ich komme sozusagen vom Fotorealismus. Mhm. Also ich habe früher eben so gezeichnet und das war das, was mich interessiert hat. Ich bin vor allen Dingen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nie ein großer Comic-Fan gewesen. Also ich habe tatsächlich...
Das kommt ja bei mir ganz oft vor in den Gesprächen. Viele der Leute, mit denen ich hier spreche, waren Comic-Fans.
Dann Comic-Fans, genau. Das ist ja auch der Klassiker und natürlich ist Graffiti von Pop-Art geprägt. Natürlich hat es sich entwickelt. Pop-Art ist natürlich ganz stark von Werbung und Comic-Ästhetik geprägt und Graffiti ist aber natürlich auch direkt von Comic geprägt. Also die Amerikaner sowieso ja ganz stark und natürlich auch hier die jungen Sprüher in den 80ern waren natürlich, es kam ja beides aus Amerika, gerade ganz frisch Graffiti und auch Comic. Und natürlich habe ich da auch ein paar Mickey Mäuse gelesen und hatte Tim und Struppi, fand ich schon auch wirklich toll. Also war da eher so ein Hergé-Fan. Mhm. Aber es ist eben nicht so, dass ich die Dinger verschlungen habe und es mich so richtig inspiriert hat. Und für mich war es relativ naheliegend, als ich dann die Sprühdose für mich entdeckt habe. Und da sind wir jetzt auch nochmal bei einer Frage von vorhin, figürlich zu arbeiten. Mhm. Also nicht Schriftzüge. Ich habe tatsächlich eher als Charakter-Maler angefangen. Mhm. Also das ist das, wo ich sozusagen damals so die Props gekriegt habe, wo die anderen Sprüher gesagt haben, so ey, den Einstein habe ich von dir gesehen. Ich hatte damals so zwei schwarz-weiße Einstein-Porträts gesprüht oder Tutanchamun, Goldmaske oder so. Das waren dann so herausragende Bilder, die dann so auch noch nie gesehen waren. Und da gab es, für viele war ich dann so der Charakter-Maler. Das war für mich sozusagen naheliegend, das, was ich vorher mit Bleistift umgesetzt habe, mal jetzt oder auch im Kunstleistungskurs schon mit Öl und mit dem Pinsel, das jetzt mal mit der Sprühdose auf die Wand umzusetzen. Aber eigentlich wollte ich natürlich Styles malen, weil das ist für mich Graffiti gewesen. So kam das aus Amerika und so habe ich das kennengelernt und es ging um das Schreiben deines Namens und das war ja das eigene, also irgendwas abzusprühen. Das andere war ja im Grunde war ja absprühen. Ne? Ja. So, du hast ein Porträt gehabt, das ist abgesprüht. Ja. Das ist eine technische Leistung vielleicht oder auch interessant für dich, die technische Umsetzung dazu zu üben, zu lernen. Aber was Eigenes ist das ja nicht. Ja. Und eigene Figuren zu zeichnen, das war überhaupt nicht meine Stärke. Das hat mich nicht, weil dafür war ich dann eben vielleicht auch zu wenig vom Comic geprägt.
Ja, du, die Entwicklung deines eigenen Charakters, das ist als Comiczeichner oder auch, sag mal, als Graffiti-Künstler, der da in die Richtung gehen will, das ist hart, ne? Also, man stellt sich das immer so leicht vor, aber gerade wenn man so viel, ich wollte früher auch Comiczeichner werden, wie viele, ich muss dir mal meine Skizzenbücher von früher angucken oder was ich gemacht habe, wie oft sich diese Charaktere verändert haben, bis du irgendwann eine Leichtigkeit findest und dich davon lösen kannst. Ja. Im Prinzip mache ich das heute ja auch noch. Ich mache heute auch noch Characters auf eine gewisse Art und Weise. Aber klar. es ist losgelöst von diesem Druck, da was Eigenes zu finden. Und wie willst du denn mit 17, 18 oder mit 15, 16, 17, 18, 19, 20 irgendwas Eigenes überhaupt finden? Es sei denn, du bist dieses Mega-Talent. Es gibt ja gerade in Frankreich oder inzwischen in Deutschland auch Comic-Zeichner, die sind sehr jung. Aber das
Es ist schwierig. Ist sehr schwierig. Und das Interessante ist, im Style-Bereich kannst du relativ schnell einfach mal loslegen. Das ist ja das Schöne an Graffiti und auch vor allen Dingen an Style, dass es einfach so unglaublich niedrigschwellig ist. So, du kannst einfach mal loslegen und natürlich holst du dir da ja auch erstmal Inspiration bei anderen Graffiti-Spuren, aber die Buchstaben sind Buchstaben. Ne? Mhm. Also so, es ist, ich meine, Gesichter sind auch Gesichter. So. Aber, Buchstaben, du hast ein Gerüst, der wird dir vorgegeben, ein A hat bestimmte Balken und nur diese drei Balken in der Kombination mit so einem kleinen Loch in der Mitte ist dann ein A, alles andere funktioniert so nicht. Und dann kannst du mal loslegen. Und dann aber im Style, also im Style-Writing, einen eigenen Stil, einen eigenen Style zu entwickeln, das ist dann auch nochmal richtig schwer. Aber da kommt man dann ja erst im Laufe der Jahre sozusagen drauf. Und das ist aber, und damals sowieso in dieser sehr dogmatischen Szene, aber das sollte heute immer noch gelten, das ist natürlich das A und O, einen eigenen Stil zu kreieren und zu entwickeln. Ja. Und ich bin da sehr früh, sehr schnell meinem Gefühl gefolgt und habe dann eben relativ schnell mit meinem Partner Hash damals ja zusammen dann tatsächlich die Outline mal weggelassen und die Buchstaben nur noch durch Schatten und Lichtsetzung definiert, so wie ich es eben von den fotorealistischen Figuren eben auch kannte. Und das war natürlich damals, wir reden hier von 91, 92, natürlich schon was sehr Besonderes in der Szene. Und das hat auch dazu geführt, dass es Leute gab, die gesagt haben, das ist jetzt kein Graffiti mehr. Ne? So schwarze Outline weglassen geht nicht. So. Okay. So ist das aber aus New York rübergekommen. Und die Leute haben da auf den Zügen die Buchstaben definiert und haben hinterher eine schwarze Outline drum gemacht. Mhm. Und wenn du jetzt mal dunkle Fill-ins, also die Buchstaben dunkel füllst und jetzt mal eine weiße Outline machst, dann ist das schon richtig was Spezielles, so dass dann schon so wow, aber die Outline weglassen geht gar nicht. So, und das muss man erstmal aushalten, aber das zeigt einem ja immer, dass man eigentlich auf dem richtigen Weg ist. Mhm. So, weil man löst eine Reaktion aus. Es gibt Leute, die finden es scheiße, es gibt natürlich dann genauso Leute, die finden es super. Und heute ist diese ganze Diskussion, kann man ja kaum noch nachvollziehen, ja, weil es natürlich sich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Und das hat man damals ja auch schon gemerkt. A, war ich nicht der Einzige. Es gibt ja auch Leute wie Delta natürlich oder auch Ernie schon in New York. Aber die ganze Werbung, die ganze Ästhetik, der Computer kam auf. Es wurde alles dreidimensionaler und es kriegte so einen ganz eigenen Look ja auch. Mhm. Und das war sozusagen die Zeit, die das dann ja auch zugelassen hat oder unterstützt hat. Und das hat aber dafür gesorgt, dass ich natürlich schon mit meinem Stil da etwas besonders dann auch vielleicht geprägt habe oder den ja auch sehr stark in der Welt verbreitet habe, weil ich so viel damals gereist bin und sehr viele sich da auch an dem orientiert haben. Und das ist natürlich schön, auch ein gutes Gefühl, aber es ist natürlich auch nicht leicht, sich davon zu lösen.
Hm. Du sprichst gerade schon wieder ein Thema an, wo wir auch eine Stunde drüber reden können, das ganze Reisen und sowas alles. Jetzt vielleicht sollten wir uns echt mal überlegen, ob wir nochmal Teil 2 machen. ich glaube, dass nur ganz kurz, das Faszinierende an diesem ganzen, an dieser Graffiti-Szene, also das im Negativen fand ich immer schwierig, als ich dann dahinter gekommen bin, aber das war jetzt auch noch ganz früh, da war ich auch noch jung, also nicht erst, als ich Galerie gemacht habe, das wusste ich vorher schon, weil ich damals in Brühl und Köln tatsächlich auch mit vielen Leuten, die Graffiti gemacht haben, mit denen zusammengearbeitet. Ich war viel in der Musik unterwegs, hatte aber auch meine eigene Kunst. Ich war jetzt nie eigener, selbstständiger Graffiti-Künstler, war aber auch schon mit denen unterwegs und kenne die ganzen Schwierigkeiten, und Dosenklauen hat auch damals schon Spaß gemacht und war eine bestimmte Herausforderung an das Ganze, aber ich stand nie so in dem, vielleicht war ich dafür zu jung oder zu weit am Rand, aber oder hatte dafür keine Zeit, das weiß ich auch nicht, aber das war natürlich irgendwo eine spannende Zeit. Aber das, was ich immer so, was ich so toll fand an den Jungs, an den Produktionen, auch an jemanden wie Kingpin, ist, dass der damals auch schon immer unterwegs war. Und jetzt nicht so wie wir, ich bin auch ganz viel gereist. Aber der war ja immer auf seiner Mission unterwegs. Und hat von überall was mitgebracht. Wenn der zurück war, und damals kann ich mich erinnern, im Jugendzentrum oder sowas, als der auch noch da gearbeitet hat und da gesprüht hat und da also quasi für uns so greifbar auch war. Und wir natürlich aufgeschaut haben zu ihm, weil gut älter und kann das schon alles, war natürlich immer schon so ein Killer-Argument. Dann hatte der immer irgendwas wieder, was das ihn auch weitergebracht hat. Und es gibt, aber das kann ich so gar nicht mehr richtig einordnen, es gibt so einen Moment, wo er sich auch komplett von dem gelöst hat, dass wir oder so, dass so diese Clique, die so im weiten Umfeld und rund zu war, irgendwo auch irgendwie unterstützend sein konnten oder dabei sein konnten, war, als er irgendwann mal zurückkam und seinen Stil geändert hat und nur noch so ganz wild gearbeitet hat. Und da war er so bei sich. Du hast das so gemerkt, okay, jetzt ist das nicht mehr dieses, wir gehen heute los und machen ein bisschen Randale in der Stadt, sondern, also was das für uns von außen war, für, was anderes für ihn, ganz klar. Auf einmal war das so, wow. Ne? So, da ist jetzt gerade was passiert. Und das kam durch das Reisen. Das kam durch das eben nicht im Internet gucken und YouTube-Videos angucken, sondern es kam dadurch, dass du dann damals tatsächlich unterwegs warst und diese Leute alle getroffen hast. Über die wir heute reden, also wir beide, als müsste man die alle kennen. Viele von denen kennt man ja Gott sei Dank auch. Aber ja.
Aber genau so ist es. Du kannst ja nur über deinen Tellerrand schauen, wenn du reist. Und also heute kannst du natürlich vielleicht auch die Welt oder dir die Inspiration übers Internet tatsächlich nach Hause holen. Das weiß ich nicht, wie das so für junge Leute ist, aber damals ging das ja nicht so. Deshalb konntest du ja nur reisen. Ja. Und ich glaube auch, dass heute Reisen einen ganz anders prägt, als vor der Kiste zu sitzen und YouTube-Videos sich reinzugreifen. Ja, und klar, der Austausch, also auch andere Künstler, andere Leute kennenzulernen und auch deren Meinung. Und war natürlich damals auf der einen Seite ja sehr dogmatisch. Also du hast ja die Dogmatiker gehabt, die du ja auch durch das Reisen auch teilweise erst kennengelernt hast. Ne? Aber du hast natürlich dann die krassesten Dogmatiker oft ja eher in deiner Clique in der Stadt gehabt. Aber es hat eben auch was damit zu tun, dass du ja auch selber dann, gerade wenn du erfolgreich bist oder wirst, gute Sachen machst, wirst du natürlich alleine dadurch ja auch schon eingeengt, weil du natürlich auch nach positivem Feedback lächst und dich freust, irgendwie da ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Das ist ja nun mal auch am Anfang erstmal eine pubertäre Geschichte, ganz stark ja auch, um ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und sich davon dann eben auch zu lösen und zu sagen so, nee, ich mache jetzt aber hier den wilden Kram, der vielleicht dann aber gar nicht mehr so gut ankommt, aber wo es sich einfach für mich sich richtig anfühlt. Und wenn du dann aber in einer anderen Stadt jemand anderen triffst, der genau auch einen wilden Stil macht und du plötzlich merkst, ja stimmt, so jetzt sind wir schon zu zweit, machen etwas Spezielles, dann fühlt sich das super an und stärkt einen.
Ne? Ja, das ist... Das ist wirklich das tatsächlich, dieses Reisen war auch für selbst für diese Entwicklung dieser Art von Galerien wie Helium Cowboy und so auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir sind damals auch mehr zusammengekommen auf solchen Projekten oder über die Künstler und da gibt es so den einen oder anderen, wo ich dann im Nachhinein auch sage, oh, das ist schön, dass ich den mal so ein paar Jahre begleiten kann, auch wenn ich zum Beispiel hier Smash 137 aus der Schweiz, wir kennen uns sehr lange, ich habe nie ein Bild von ihm ausgestellt, weil es nichts damit zu tun hat, dass ich die wollte oder sowas, sondern das andere Galerien, anderes Ding. Aber wir haben uns relativ früh auch mal kennengelernt. Da hatte ich Helium Cowboy natürlich schon und sowas. Und wenn man sich dann mal anguckt, wenn man ihn heute in der Ausstellung trifft, da ist das alles irgendwo auch drin. Total.
Man begleitet die Leute ganz anders. Ja. Und diese Vernetzung der Szene oder dieser ganze Aufbau dieser Szene, der ist, dadurch entsteht ja im Grunde auch erst eine Szene, durch Vernetzung. Und das ist auch da wieder, es gab keine Erwachsenen, die das gesteuert haben. Es gab nur die Jugend. Es gab 15-, 16-, 17-Jährige, die sind auch teilweise mit hartem Protest der Eltern oder so einfach, haben es gewagt, in andere Städte zu reisen. Oder dann spätestens, als man ein bisschen älter geworden ist, ist man einfach in Zug gestiegen und nach Paris gefahren. Oder da hat man das Tramper-Ticket gehabt und ist einen Monat irgendwie durch Europa gereist und ist irgendwo angekommen und musste da Leute kennenlernen oder wollte Leute kennenlernen. Und am nächsten Mal konnte man dann bei denen pennen und die sind zu einem gekommen. Und es hat sich Ende der 80er, Anfang der 90er diese ganze weltweite, aber vor allen Dingen eben diese europäische Graffiti-Szene dermaßen oder Hip-Hop-Szene dermaßen vernetzt, dass wir heute davon noch profitieren und das heute völlig selbst, also man erkennt es heute gar nicht mehr, aber dass überhaupt wir jetzt von Urban Art sprechen können, von Street Art, von Graffiti, ist ja nur dadurch entstanden, weil damals diese Vernetzungsarbeit eben passiert ist.
Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort für heute. Hast du noch irgendwas, was wir wir sehen uns ja sowieso, haben wir ja gesagt, wir sehen uns dieses Jahr nochmal, nicht du, wir in der Gruppe und dann stellt jeder ein tolles Projekt vor. Da müssen wir auch gar nicht drüber reden, hält die Spannung hoch. Ich bin froh, dass das geklappt hat.
Ich auch,
vielen Dank. Dass du hergekommen bist. Ich glaube, da gibt's Material für ganz, ganz viel, aber kann man sich auch rantasten.
Genau.
Ja. Ja gut, vielen Dank.
Danke.
Helium Talk.